Willkommen zu Max und die Supply Chain Helden, deinem Unternehmer-Podcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Gedanken, Erfahrungen und vor allem Erkenntnisse aus dem Bereich Supply Chain Management, ganz ohne Beratermission. Einfach verständlich eben aus Unternehmersicht. Ich bin Max Meister und wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Max und die Supply Chain Helden. Heute habe ich Helmut Schmidt zu Gast. Er ist unter anderem bei der Firma Innoc verantwortlich für das Thema Geschäftsentwicklung. Und das Produkt ist mir aufgefallen auf der Automatica, glaube ich, in München. Und zwar ist das ein AGV für den Outdoor-Bereich. Und weil ich im Detail eigentlich wissen will, wie das funktioniert und weil ich das Thema spannend finde, einmal aus einem Business-Kontext, aber einfach, weil es mich persönlich interessiert, freue ich mich, dass du heute hier bist. Und ich würde sagen, legen wir gleich mal los.
Max, super, danke für die Einladung. Freue mich, hier zu sein.
Sehr schön. Bevor wir starten, vielleicht noch eine Info. Du hast auch einen Podcast, der heißt Robotik in der Industrie. Bringst alle 2 Wochen eine Episode raus. Und vielleicht kannst du dann noch mal schnell sagen, welche Hörer von mir sollten denn da am besten auch mal reinhören?
Im Prinzip alle, die sich über Robotik und Automatisierung interessieren. Das heißt, wir reden über Logistikrobotik, Agrarrobotik, Servicerobotik, aber Schwerpunkt ist die Industrie. Das heißt, alles, wer was Neues hören möchte über, wie greift man schnell, welche neuen Tools gibt's, No-Code, Low-Code, Anwendung, Technologie im Allgemeinen, ist bei uns gut aufgehoben. Wir starten jetzt halt auch mit der ersten Folge, was gibt es Neues aus den USA und 2 Wochen später in Asien. Und ich glaube, das ist, glaube ich, für alle interessiert, die hier in Europa sind, was tut sich in den USA und in Asien, und den Pitch versuchen wir jetzt mal.
Okay, gut. Also finde ich auf jeden Fall spannend. Aus meiner Sicht kann man nicht genügend Content produzieren in dem Bereich, weil sich einfach auch wirklich viel tut. Okay, also du bist im Moment als Interimsmanager für die Geschäftsentwicklung verantwortlich bei Innoc, bist auch Beiratsvorsitzender. Mhm. Jetzt würde mich interessieren, wie beschreibst du die Firma und welche Produkte habt ihr? Und dann würde ich mich gerne im Detail da ein bisschen durchfräsen.
Genau. Innoc Robotics ist kein Startup im herkömmlichen Sinne. Was will ich damit sagen? Das Unternehmen ist vor 11 Jahren mittlerweile gegründet worden, hat davon 8 Jahre in der Forschung, Hochschulen, Entwicklungen gearbeitet, um sich auf die autofähige Navigation zu fokussieren. Das heißt, seit 8 Jahren ist im Prinzip entwickelt worden. Man hat dann allerdings festgestellt, mit Fraunhofer, DLR und den ganzen Hochschulen ist es toll, die Innovation voranzutreiben. Aber ohne Produkt kannst du einfach das Unternehmen nicht wachsen und nicht zu skalieren. Man hat dann vor 3 Jahren entschieden, aus der Forschungsplattform, das ist der sogenannte Heros, das ist ein 4-räderiger Autoroboter, mit dem die Navigation entwickelt wurde, 3 Produkte zu entwickeln. Einmal den Enduros, steht für Intralogistik, Indoor, Outdoor und speziell für schlechte Oberflächen. Der Rainos, Bewässerungsroboter, heute vielleicht für unser Thema nicht so interessant, aber für Anwendungen in Friedhöfen, Parkanlagen oder auch große Logistikdienstleister, die sagen, ich muss irgendwas in meinen Anlagen bewässern. Und der dritte ist im Prinzip der Heros, die Applikationsplattform, die man individualisieren kann, einen Roboterarm drauf, um Griff aus der Kiste zu machen, Kamera drauf, um Surveillance Inspection zu machen. Und das wird allerdings dann über das Partnernetzwerk, die Integratoren gemacht, die Customizen dann kundenspezifisch. Das ist die Plattform Enduros Intralogistik, Renos Bewässerung und Heros im Prinzip die Customize-Plattform für spezielle Anwendungen.
Okay, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich jetzt eher der Intralogistik-Fan bin. Ich habe damals den Enduros gesehen und ich fand das sofort interessant. Ich habe aber gar nicht unbedingt an eine Outdoor-Anwendung gedacht, sondern ich habe gesehen, dass ihr einkoppeln oder dass ihr wie eine Anhängerkupplung praktisch einen Anhänger greifen könnt. Jetzt sind wir hier im Podcast unterwegs, deswegen müssen wir erstmal versuchen, dieses Produkt ein bisschen zu beschreiben. Wie sieht das aus? Aus welchen Komponenten besteht so ein Enduros?
Genau. Der Renos Enduros ist ein Indoor- und Outdoor-fähiges Fahrzeug mit dem Fokus auch auf schlechte Untergründe. Also ganz wichtig ist, oder warum gibt es das Produkt mittlerweile? Du gehst heute in die Intralogistik. Es gibt wahrscheinlich 200 unterschiedliche AGVs und AMRs, die Indoor hervorragend navigieren. sobald du ans Rolltor kommst oder sobald du Löcher, Brücken, Unebenheiten hast, ist Schicht im Schacht. Und das ist genau das Produkt-USP von Enoch Robotics, um zu sagen, okay, ich kann Steigungen, ich kann Gefälle, ich kann Schotter, ich kann Teer, ich kann Nässe, ich kann Schnee, ich kann alles bewerkstecken. Und warum kann ich das? Weil die Geometrie auf der einen Seite des Fahrzeugs ganz anderes ist. Es ist auch kein Unterflurfahrzeug, sondern es ist ein Zugfahrzeug, ähnlich einem, man muss sich vorstellen, wie einen Routen, wie einen Routenzug. Mhm. Und ganz wichtig, was du gesagt hast, das Fahrzeug kann vollautonom an- und abkuppeln. Es ist wirklich ein autonomer Prozess und ich kann hinten dann entweder Paletten, Gitterboxen oder kundenspezifische Anhänger transportieren. Die einzigste kundenspezifische Adaption findet dann an der Kupplung Hänger zum Fahrzeug statt.
Mhm. Bleiben wir vielleicht mal der Einfachheit halber beim Beispiel Gitterboxen auf Räder, also dass das klassische Transportgut ist oder das, was angehängt werden soll. Das Zugfahrzeug besteht aus zwei großen Reifen, einer großen Achse, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Wie kann das dann lenken oder das müsstest du nochmal versuchen, ein bisschen genauer zu beschreiben?
Es ist ein dreirädriges Fahrzeug, das heißt, wir haben vorne ein nicht angetriebenes Fahrrad, ähnlich wie ein Buggy eines Kinderwagens. Ich habe hinten zwei angetriebene Räder und ich kann im Prinzip um 360 Grad navigieren, indem die Räder gegeneinander sich drehen. Ich habe eine eingebaute Lithium-Ionen-Batterie verbaut, sprich ich kann je nach Last zwischen 8 und 10 Stunden, also einen kompletten Schichtbetrieb durchfahren. Je nach Last heißt bis 700 Kilo auf gerader Fläche oder abhängig von Bodenbeschaffenheiten. Das heißt, das Fahrzeug kann auch Steigungen und Gefälle bis plus minus 10 Grad fahren. Dann wird physikalisch natürlich die Payload, die Zuglast etwas reduzierter. 700 auf gerader Fläche, 650 vielleicht, wenn es ein bisschen holprig ist, also abhängig von der Oberflächenheit. Ja. Über die Odometrie und über die Navigation erkenne ich nachher im Prinzip, wo ich mich bewege und wo ich fahre. Das heißt, das Fahrzeug ist ein dreirädriger Fahrzeug. Die hinteren beiden Räder drehen an mit Motor und Getriebe. Darunter ist der Akku eben verbaut. Und das Brain, das ist im Prinzip das, was Enoch Robotics 7 Jahre lang mit Hochschulen entwickelt hat, ist dann die unter anderem outdoorfähige Navigation. Das ist eigentlich das Herzstück. Wir sagen zwar, wir sind eine Hardware-Company, aber das Herzstück ist eigentlich die Software, auf die wir herkommen. Und aus der, werden wir wahrscheinlich gleich eintauchen, kann man entweder über LiDAR navigieren oder Outdoor, wenn man große, freie Flächen hat, auch über GPS. Das heißt dann bei uns Hybrid Navigation, einmal LiDAR-Navigation oder einmal GPS-Navigation.
Okay, also ich kann es mir vorstellen, ich versuche es jetzt nochmal in meinen Worten zusammenzufassen. Ja. Im Endeffekt hast du das Zugfahrzeug, das ist vielleicht so 50 Zentimeter breit und vielleicht 60, 70 Zentimeter lang oder also.
Genau, ich komme durch eine normale Tür inklusive Palettenanhänger problemlos durch. Mhm. Also das ist ganz wichtig, weil wir ja sehr viel Palettentransport haben. Das Fahrzeug selber wiegt um die 160 Kilo, um dann die 700 Kilo Payload auch ziehen zu können. Es schaut aus wie ein halb abgeschnittenes Dreieck, hat vorne so ein Haifischmaul. Warum ein Haifischmaul? Weil unter diesem Haifischmaul der Personenscanner verbaut ist. Denn ich brauche ja wegen Regulierung und Zertifizierung, darf ich ja keine Personenschäden haben. Das heißt, unten habe ich einen sicherheitsgerichteten Personenscanner. Oben habe ich einen 16-lagigen LiDAR-Scanner für die Navigation. Und ansonsten bin ich, Company-Farbe ist übrigens blau, ein blaues Keilfahrzeug hinten angetrieben. Wie du sagst, ich komme durch eine Tür durch, dürfte wahrscheinlich 70 Zentimeter breit sein, knapp einen Meter lang, 170 Kilo schwer.
Okay. Und also die Hardware, das kann ich soweit verstehen. Jetzt hast du gesagt, ihr könnt automatisch abkoppeln und ankoppeln. Wenn du jetzt nochmal vielleicht ein bisschen das Thema Navigation beschreiben könntest, weil mich würde natürlich interessieren, was muss man vorgeben, welche Daten werden benötigt, wie funktioniert da die Routenplanung und Ähnliches.
Genau. Nachdem wir und Inhoc Robotics aus der Outdoor-Navigation kommen und du Outdoors ganz wenig Orientierungsflächen hast, wie Wände, Bäuche, Sträucher oder am Friedhof zum Beispiel bei Sträuchern, erstellen wir zuerst mit einem 3D-terrestrischen Scanner eine 3D-Mappe. Mhm. Also wird eine komplette Umgebungsmappe erstellt, eben nicht 2D, sondern 3D. Die 3D erstellte Karte wird dann, und das ist auch wichtig, auf den Roboter gespielt. Also ich kann theoretisch on-premise, ohne in die Cloud eingebunden zu navigieren, oder wenn ich meine WLAN verliere, kann ich trotzdem navigieren. Mhm. Und ich orientiere mich dann mit meinem 16-Lagen 3D-LiDAR-Scanner anhand dieser Mappe, die ich ihm aufgespielt habe. Das heißt, das Einzige, was ich im Prinzip brauche, ich brauche einmal die Abladestation, einmal die Aufnahmestation und dann wird einmal manuell, das Fahrzeug hat eine mitgelieferte Funkfernbedienung, dann fährt man einmal manuell die unterschiedlichen Positionen ab. Das merkt sich das Fahrzeug, wird hinter auf der Karte hinterlegt und ich kann dann auf meiner Bedienungsoberfläche genau sehen, wo steht mein Fahrzeug, wenn irgendetwas nicht funktioniert. Ich bekomme über SMS, WhatsApp, was auch immer eine Rückmeldung, Vorsicht, Fahrzeug steht, kann auf die Mappe draufschauen und sehe genau, okay, es steht, weil eine Person, ein Hindernis oder Ähnliches im Wege ist. Und zum vollautonomen An- und Abkuppeln ist es wie folgt. Das Counterpart braucht im Prinzip sogenannte Orientierungstags. Warum Orientierungstag? Weil es kann immer mal vorkommen, an die Palette, an die Gitterbox kommt jemand ran, die verschiebt sich um plus minus 15 Grad und dann könnte es theoretisch natürlich nicht mehr vollautonom ankuppeln. Mhm. Hinten an dem Fahrzeug ist eine Kamera integriert. Die Kamera erkennt die drei Tags. Roboter fährt zurück und während des Zurückfahrens theoretisch kommt jemand an die Gitterbox, dann richtet sich die Kamera, erkennt die neue Position, Roboter richtet sich neu aus und ist überhaupt kein Problem und kann dann eben auch verschobene Lasten und Hänger eindeutig positionieren, dass es wirklich vollautonom funktioniert.
Okay, das habe ich verstanden. Das heißt, an Abkoppeln ist soweit logisch. Jetzt hast du auch gesagt, ihr erstellt eine Map und habt da unterschiedliche, ich nenne es jetzt mal Routenpunkte, die Quellen senken, je nachdem. Mhm. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich stehe an einem Punkt in der Logistik und da habe ich drei mögliche Zielpunkte für so einen Routentransport mit eurem Enduros. Mhm. Wie kann ich dem die Informationen mitgeben, er soll jetzt beispielsweise Palette A zur Entsorgung fahren und danach Palette B zum Warenausgang.
Also es gibt, ich würde mal sagen, das ist abhängig vom Kundenanwendungsfall, das heißt abhängig von der Frequenz. Wir haben Kunden, die sagen, okay, ich habe eine Palettierstelle, das wird heute manuell noch gemacht und der Mitarbeiter drückt manuell auf einen Knopf, gibt ein Signal, Roboter weiß, Signal kommt, ich fahre an die Position A. Möglichkeit Nummer 1. Ein anderer Kunde hat einen zeitgerichteten Ersatzteiltransport, weil zu bestimmten Zeiten die Ware immer abgeholt wird. Dann sage ich, er muss um 2, 3, 4 jede Stunde, alle halbe Stunde an bestimmten Positionen fahren. Das ist die Variante Nummer 2. Variante Nummer 3, ich bekomme ein Signal über mein ERP-System. Und das Fahrzeug navigiert dann selbstständig. Ich habe 5 Abladepositionen und abhängig vom ERP-System fährt er von 1 nach 2, von 1 nach 3, von 3 nach 4. Also das ist wirklich kundenspezifisch zu tun, auch abhängig von der Frequenz, von der Taktzeit und das, was für den Kunden am besten ist. Und die meisten sagen, auch das noch ganz kurz, so wenig wie möglich in ein ERP-System integrieren, weil dort laufen vielleicht andere Prozesse. Die meisten machen es tatsächlich manuell oder taktzeitgerichtet.
Mhm. Also ich könnte mir da natürlich beides vorstellen. Ja. Wir sprechen nachher auch noch über eine Anwendung, wie ich das mir hier vorstellen könnte. Wenn ich jetzt aber, bevor wir nochmal ein bisschen auf die Firma zurückkommen, wenn ich jetzt, Befehle oder Transportbefehle übertragen will, geht das Ganze dann direkt an den Enduros oder geht das über eine Art Materialflussrechner oder einen Flottenmanager? Wie funktioniert das?
Genau. Heute ist es so, dass Enoch Robotics noch nicht mit einem Flottenmanager arbeitet. Wir arbeiten an der Schnittstelle VDA 5050, dass du im Prinzip jedes andere Flottenmanager anbinden kannst, je nach kundenspezifisch. Wir haben heute auch noch keine Flotten von 2 oder 3 Fahrzeugen im Einsatz. Das heißt, der Auftrag geht direkt an den Enduros und der entscheidet dann direkt, wo er entsprechend hinfährt. Über die VDA 5050-Anbindung könnte man allerdings dann einen Flottenmanager anbieten und dann kann die Flotte und damit auch die Aufträge individuell vergeben werden.
Okay. Also ich glaube, ich habe es im Groben und Ganzen verstanden, wie das Prinzip ist. Was mich noch interessieren würde, ist, an welchem, ja, ich sag mal, Stand seid ihr denn jetzt als Firma? Also wie viele Systeme habt ihr im Einsatz? Wie ist da der Stand? Mhm.
Was ich vorher gesagt habe, wir haben die ersten 7 Jahre Forschung und Entwicklung gearbeitet. Wir haben dort ca. 60 Roboter im Einsatz. Seit 2021, dort haben wir die ersten industriellen Fahrzeuge gemacht. Zwickröll war Kunde Nummer 1. Dann kamen weitere mit dazu. Wir haben ca. 30 Roboter und 30 heißt ungefähr 15 Enduros, 10 bis 15 Enduros. Dieselbe Anzahl Rhinos, das ist dieser Bewässerungsroboter, die 24/7 in Einsatz sind. Das könnte oder ist Kubota als Beispiel, dass man mal weiß, was geht es, Materialtransportkisten. Rigdon ist ein Reifenaufbereiter, Landgard ist ein weltweit ganz großer Blumenhändler und das sagt schon von Blumenindustrie, Reifen bis zu Chassis. Unter Tage, Kali und Salz zum Beispiel, fährt Fahrzeuge, die unter Salzmessung machen und da kommt auch dann die Outdoor-Fähigkeit mit rein, denn unter Tage hast du ganz andere Gegebenheiten. Und das ist auch wichtig, wenn man Outdoor navigiert, dass man Regen, Schnee und Untergründe beherrscht. Oder in einer Raffinerie, Total Energy in Leuna, dort muss er zum Beispiel über 2,5 Kilometer freies Gelände navigieren. Da kommt dann die vorher angesprochene Hybrid Navigation ab, da geht es um Ersatzteiltransport. Das heißt, an der Position 1 holt er die im Lager, nimmt er die Ware ab, fährt dort ein Umspannwerk und Raffinerie ist natürlich ewig lang, fährt dann 2,5 Kilometer freie Fläche. Dort switcht er dann auf GPS-Navigation in das andere Ersatzteillager. Also die Anwendungen sind wirklich vielfältig, aber ca. 30 Roboter sind tatsächlich industriell Proof of Concept und nicht mehr jugendforscht unterwegs.
Okay, ja, das ist ein guter Begriff. Also 2,5 Kilometer in freier Navigation finde ich schon ziemlich beeindruckend, wenn ich ehrlich bin, weil ich gestehe, wir fummeln hier meistens bei mikrologistisch eigentlich rum in Dachau. Also dafür sind irgendwie die Flächen hier zu teuer. Das heißt, 30 Roboter im Einsatz, das ist definitiv ja nicht mehr Forschungsstadium, sondern das ist ja dann auch wirklich schon ein Beweis der Leistung, also dass die durchaus was können. Was mich jetzt noch interessieren würde, bevor wir auf meinen Case noch kommen, was kostet so ein Roboter und wie läuft wie läuft so ein Projekt ab? Also was muss man da machen, dass bis der erste Enduros hier rumfahren kann? Mhm.
Heute ist es so, dass tatsächlich die Lösung komplett aus einer Hand kommt. Das heißt, Enoch Robotics kommt vor Ort, macht die Kartierung, Kartenerstellung, Inbetriebnahme, Schulung und Auslieferung des Produktes. Das Ganze kostet ungefähr um die 120.000 Euro. Da ist aber dann Inbetriebnahme, Schulung, Fahrzeug, kundenspezifische Adaption mit dabei. Und wir sind jetzt dabei, dass wir im Prinzip entweder stellen wir 100 neue Mitarbeiter ein oder du suchst Partner, um zu skalieren oder zukünftig die Inbetriebnahme zu machen. Das heißt, wir suchen genau jetzt den nächsten Schritt, dass wir im Prinzip nur noch das Produkt an Partner, Integratoren, Distributoren, Großhändler liefern und die dann Service, Inbetriebnahme, Schulung für uns übernehmen. Aber 120.000 Euro, tutti completi, ist der Aufwand. Das heißt, bei einem 2- oder 3-Schicht-Betrieb zwischen 12 und 18 Monate hast du deinen Return of Invest. Denn Hauptthema ist ja, ich habe vorher gesagt, wir sind ein Zugfahrzeug. Im Prinzip das, was heute in der Regel entweder ein Gabelstaplerfahrer macht oder was manuell von A nach B transportiert wird. Das heißt, entweder die Person, die es manuell macht, oder der Fahrer wird anderweitig eingesetzt. Und das muss man dann an die ROI-Kalkulation eigentlich heranziehen, damit man weiß, rechnet sich das bei mir ja oder nein.
Ja, das verstehe ich. Und ich sage mal, bei 120.000 Euro Investitionen, das ist ja, wenn ich viele Palettenbewegungen habe, durchaus realistisch, dass man das sinnvoll ersetzen kann und dass man da echt sich auch was einspart.
Ja.
Nochmal ganz kurz zur Projektlaufzeit. Also du hast jetzt zwar gerade gesagt, dass ihr aktuell praktisch nach Partnern sucht oder da ein Partnernetzwerk entwickelt. Wenn ich jetzt theoretisch auf der Logimat sage, ich will unbedingt so ein Gerät, wie lange dauert das, bis es dann heute bei mir fahren würde? Also wie viele Monate später?
Ich würde mal sagen, ich sage es ungern, abhängig von der Komplexität, aber sag mal, ein ganz normaler Warentransport von A nach B, wird eine Woche die Karte aufgenommen, es wird fein getunt, es wird dann vorbereitet, man kommt dann vor Ort, fährt das Thema mal ab, dann wird die Produktion gestartet, im Betrieb, man hat eine Schulung, innerhalb von 3 Monaten, also wenn der Auftrag schnell ist, innerhalb von 3 Monaten, da ist die Produktion mit berücksichtigt, Kartierung, Inbetriebnahme, Schulung, Go Live, dann vielleicht nochmal eine kleine Testrunde, 3 bis 4 Monate, dann läuft es sauber im Betrieb.
Mhm. Das ist für mich sowieso ja auch ein Vorteil, den ich allgemein bei dieser Art von Technik sehe, ist, dass man eben nicht wie beispielsweise, ich habe eine Palettenförderstrecke, muss erstmal 3 Monate warten, bis die Teile produziert sind, dann baue ich sie 2 Monate auf und dann dauert es nochmal 3 Monate, bis die ganze Steuerung fertig ist. Und das ist aus meiner Sicht ja für diese, ja sag ich mal, autonomen Techniken und ja AGVs oder AMRs, glaube ich, ist jetzt ein anderer Begriff. Gell? Das hat schon einen großen Vorteil.
Genau. Die Idee dahinter ist, ich habe es am Anfang ja gesagt, wir wollen Produkte entwickeln, die nicht mehr customized wird. Das heißt, wir produzieren im Prinzip den VW Golf auf Lager, aber den gibt es halt nur in Schwarz und das war's. Bestellt das typische Ford-Modell und die Adaption findet dann entweder am Hänger, am Gegenstück statt. Das heißt, der einzigste Zeitaufwand ist, einmal zu evaluieren und auch das ist wichtig, zu sagen, okay, wie ist mein Prozess heute und kann ich den Prozess 1:1 kopieren? In der Regel nicht, denn Automatisierung, um gute Automatisierung zu haben, muss man sich vielleicht auch einmal den Prozess überdenken, denn nur das, was ein Mensch macht, muss nicht zwangsläufig die Maschine identisch machen, das dauert vielleicht 1-2 Wochen, dass man mal einen Trial und Error fährt, aber durch das, dass es eben keine customized Maschine ist, sondern es ein Standardprodukt ist, sind wir in der Lage, in so kurzer Zeit zu produzieren, kommt auch alles, wir sind aus Regenstauf, also im schönen Bayern bei Regensburg. Dort wird entwickelt, heute noch produziert, zukünftig ausgelagert. Wir sind auch nahe beim Kunden und auch Deutschland ist der Fokusmarkt und deswegen auch die Schnelligkeit.
Mhm. Genau, apropos Schnelligkeit, aber tatsächlich, also was ich gerne noch durchsprechen würde, ist, das in dem Fall haben das jetzt, die Hörer können das oder Hörerinnen können das auch nicht sehen, aber wir planen ja aktuell einen Neubau hier am Standort in Dachau und dann gebe ich ganz kurz einen Kontext und dann würde ich versuchen, mit dir mal zu berechnen, ob das ein sinnvoller Case ist. Also, wir haben eine Logistik hier, wir müssen eine zweite Halle bauen und da wollen wir schwerpunktmäßig auf Europaletten gehen. Und in der ersten Ausbaustufe gibt es keine Verbindung zwischen alter und neuer Halle. Das ist später mal vorgesehen, aber als Art Brückenkonstruktion, sodass die LKWs drunter durchfahren können. Das heißt, wenn wir das machen, also muss ich jetzt hier genau schöne Grüße an meine Schwester, wenn wir uns das trauen, wir wissen das noch nicht genau, aber wir sind gerade eben am Durchrechnen und Planen, dann hätten wir praktisch 2 Logistikhallen, die circa 15 Meter voneinander entfernt sind und allerdings auch LKW-Verkehr zwischen den beiden Hallen geht. Auf den würde ich später gerne nochmal kommen. Jetzt tun wir im ersten Step mal so, als würden da keine LKWs entlangfahren. Ich möchte am Tag 100 Paletten in die eine Halle bringen und 250 Paletten in die andere Halle wieder zurückfahren. Wie würdest du sowas mit einem Indurus vielleicht abbilden? Also wie viele bräuchte man da? Also ich kann auch die Geschwindigkeit nicht abschätzen. Wie lange dauert das Andocken, das Abdocken? Wie lange dauert das Rüberfahren? Ich will keine Simulation jetzt natürlich, sondern es geht mir mehr um so ein Bauchgefühl. Ja. Wenn du die Zahlen so hörst, was denkst du darüber?
Also die Stückzahl ist erst einmal viel. Das ist die Frage, mache ich das 1-, 2- oder 3-schichtig? In welcher Zeit? Das Fahrzeug fährt 6,6 km/h, an- und abkuppeln ungefähr 30 Sekunden. Das heißt, ich brauche eine Minute für den An- und Abkuppelvorgang. Ich kann dann über ein Wireless Interface die Torsteuerung machen. Also wenn ich indoor die Ware abhänge, brauche ich ungefähr 30 Sekunden, um anzukuppeln, abzunehmen. Dann fahre ich vielleicht vor das Tor, Tor geht auf, dann fahre ich die 15 Meter rüber, drüben die 30 Sekunden nochmal, 15 Meter, 6,6 Kilometer pro Stunde. Mhm. Da müssen wir mal durchrechnen, was bedeutet das, wie viel Fahrzeug oder mit einem geht es, weil 100 raus und 250 zurück. Was auch noch wichtig ist oder sein kann, ist die Masse. Also wir können bis zu 700 Kilo transportieren. Ich kann aber theoretisch auch zwei Paletten hintereinander ziehen. Also ich muss nicht nur eine Palette ziehen. Das müsste man anschauen, wie euer Anwendungsfall ist. Aber ich kann, die müssten halt dann angehängt sein. Das ist die Problematik, sonst geht es natürlich nicht. Und sie müssen rollbar sein, auch das ist wichtig, weil wir kein Unterflurfahrzeug haben. Das heißt, die Paletten oder die Palettenstellplätze dürfen kein herkömmliches Blocklager sein, sondern es müssen so sein, dass sie auf einem rollbaren Unterwagen sind, damit ich sie wirklich ziehen kann. Das ist vielleicht noch eine Grundvoraussetzung zu den anderen HEVs.
Das würden wir hinkriegen. Jetzt gehe ich nochmal schnell einen Schritt zurück. Mhm. Also 700 Kilo pro Palette wäre überhaupt kein Problem, weil wir eher, würde ich sagen, bei unter 200 Kilo sind. Warum sind es auch relativ viele Paletten? Weil wir zum Teil Kleinteile aus dem Autostore auslagern, müssen das rüberfahren in die Werkstatt, dort verarbeiten und die Restmengen wieder zurückfahren. Deswegen komme ich jetzt auf 100 und 250 ungefähr.
Aha. Okay.
Aber lassen wir es mal der Einfachheit.
Kommen die Kleinteile auf dem KLT-Träger, auf einem Förderband und Rollband, weil wir werden auf der Logimat was Neues vorstellen, dass wir ein Fahrzeug mit Rollenförderer haben. Das heißt, dann brauche ich keinen Hänger, dann bin ich deutlich schneller. Dann kann ich allerdings keine Paletten transportieren, sondern ich fahre direkt an das Rollband, nehme die KLT-Träger bis zu 100 Kilo und bin deutlich schneller beim Hin- und Herfahren. Und könnte theoretisch immer noch den Anhänger haben und sagen, einmal mache ich KLT-Träger.
Ah, ich kann wechseln praktisch.
Ganz genau.
Ah, okay. Also dann wäre das auf jeden Fall eine Chance, weil die KLTs sind in der Regel unter 100 Kilo, auf jeden Fall. Ja. Ich würde jetzt trotzdem, also weil die Logimat ist noch nicht ganz, deswegen kenne ich die Neuheit noch nicht. Das muss ich mir dann erst vor Ort anschauen.
Genau.
Also versuchen wir es nochmal. Also wenn ich 300 Paletten bewegen möchte am Tag, ich habe eine Minute für An- und Abkoppeln. Dann komme ich ja
15 Meter.
Genau, 15 Meter. Das heißt, ich brauche ja auf jeden Fall bei einem anderthalb Zweischichtbetrieb eigentlich zwei Fahrzeuge. Okay, das ist investitionstechnisch jetzt im Moment nicht eingeplant, aber okay, das bräuchte ich. Jetzt kennst du, oder vielleicht auch für die Hörer, die Halle hier sind alle mit Schnelllauftoren versehen. Ich glaube, der Boden ist okay, aber sicher jetzt nicht perfekt.
Ja.
Auf der anderen Seite habe ich auch ein Schnelllauftor. Wie würde denn da konkret die Kommunikation zwischen so einem Enduros und so einem Schnelllauftor, also gibt es das auch, dass man die automatisiert auffahren lässt?
Genau. Man müsste mit dem Torhersteller, sei es Schindler oder wer es hat, im Prinzip nur reden. Wir haben an unserem Roboter ein sogenanntes Wireless Interface, entweder wireless oder über Bluetooth, dass er mit dem Schindler-Aufzugstor kommuniziert. Signal, Roboter fährt los, Signal als Rolltor geht rauf, er fährt durch. Dann kommt womöglich das Thema eines LKW-Transportes. Wenn er durchfährt und der LKW kommt, habe ich ein Problem. Es sei denn, und das ist wichtig, man muss in dem Prozess eine Vorfahrtsregelung am Werksgelände sagen. Das sagt, okay, Robotik am Hof. Es wird beschildert, es wird ausgewiesen und entweder hat der Roboter den Vorfahrt, dann ist es einfach, weil der Mensch besser reagieren kann. Oder etwas komplizierter, man hat vielleicht auch noch eine Ampelsteuerung oder fährt entsprechend runter. Aber Rolltor ansteuern ist überhaupt kein Problem, kann gemacht werden und haben wir auch bei Kunden schon umgesetzt.
Okay, also das ist auf jeden Fall Good News, weil für uns wäre das muss man ja auch ehrlich sagen, natürlich ein Provisorium, aber eins, das vielleicht über 4, 5, 6, 7 Jahre funktionieren soll, weil irgendwann wollen wir ja diese Überfahrt machen mit dem optimalen Materialfluss. Eigentlich, ja, sagen wir mal, fast eine der letzten Fragen. Wie ist denn das heute Usus, wenn ich jetzt sage, ich habe hier auch LKW-Verkehr, Ist das eher tatsächlich eher so, dass die Roboter da Vorfahrt haben? Also ich dafür, da kenne ich mich überhaupt nicht aus.
Mhm. Bei der Robotik im Allgemeinen ist es so, dass du mit der CE-Zertifizierung auch eine Risikoanalyse abgeben musst. Und in der Risikoanalyse muss drinstehen, was passiert im Falle, wenn. Und in der Regel ist es so, dass die meisten Kunden entweder Roboter vorgeschriebene Wege gibt. Also dort geht der Fußgänger, dort ist der Fahrradfahrer, dort ist der Roboterweg, dort ist Pkw und Fahrzeugweg, also eigene Kennzeichnungen. Der Roboter hat auch eine Signallampe und ein Signalhorn, um auf sich aufmerksam zu machen. Und es gibt sogenannte Warndreiecke, ähnlich wie beim Kreuz, bei einem unbeschrankten Bahnübergang, Vorsicht, zukommt. Und Usus ist normal, dass der Roboter Vorfahrt auf dem Werksgelände hat. Und Usus ist normal auch, dass im Prinzip nicht im Haupt LKW-Verkehr entweder auf dem Fahrrad oder auf dem Fußgängerweg, teilweise auf dem Fluchtweg, da muss man es genau kennzeichnen, dass der Weg ist für dieses 70 cm breite Fahrzeug.
Okay, wobei das wäre tatsächlich bei uns in dem Sinne kein Problem. Das würde man gut hinbekommen. Auch die Wege sind, klar, sie kreuzen sich einmal mit dem LKW, aber das wäre, denke ich, auch möglich.
Und das könnte man entweder mit einer Ampelsteuerung machen. Mhm. Also das noch, Rolltor geht auf, Ampel ist auf Orange, LKW stoppt, Roboter fährt drüber, Ampel geht weiter. Das könnte eine Möglichkeit sein. Mhm. Oder genau andersrum, der Roboter stoppt eben. Aber dann geht es Rolltor runter und er kriegt es vielleicht nicht mit, wenn er drunter steht. Das wäre vielleicht ungünstig.
Okay, ja, verstehe ich. Nee, also das wäre, denke ich, auf jeden Fall eine Lösung. Ja. Vielleicht zum Abschluss noch die Neuigkeit auf der Logimat. Kannst du das nochmal genauer beschreiben, wie das ausschaut, was ihr da vorstellen wollt?
Genau, wir werden im Prinzip einen Enduros mit Rollenförderer vorstellen. Heute ist es ja so, dass der Enduros immer eine Palette von A nach B zieht. Das heißt, ich habe einen sehr hohen Wendekreis und ich kann in der Regel eine Palette nicht rückwärts einparken. Also ich brauche immer einen Durchfahrbahnhof, Kuppel an, Kuppel raus und fahre raus. Was viele Kunden dann teilweise oder Anwendungsfälle teilweise haben, sagen, okay, ich habe A, keine 400 Kilo, ich habe auch den Platz nicht, ich habe Kleinteile-Transport, ich muss irgendwas manuell vom Rollband runternehmen. Was wir jetzt vorstellen werden, ist im Prinzip, dass auf dem Fahrzeug, oben auf dem Fahrzeugdach, im Prinzip das Gegenstand des Förderbandes, des Rollbandes ist. Es fährt dann nur der Roboter zurück. Er kann im Prinzip auf dem Stand 360 Grad sehr kleinen Wendekreis wenden. Hat oben ein Rollband, fährt auf das Abgabeband, über Elektronik gehen die Kisten rüber, nimmt die auf und fährt sie aufs andere Rollband mit ab. Oder kann es theoretisch auch dann eine Palette transportieren.
Okay, das heißt aber, das ist kein anderes Zugfahrzeug,
sondern das identische Food,
genau. Ein anderer Anhänger praktisch. Oder der wird da dran gebaut. Oder ist es fest verbunden?
Genau, es ist auf dem Enduros obendrauf. Das heißt, ich brauche keinen Anhänger mehr, sondern ich transportiere im Prinzip auf meinem Fahrzeug. Ich setze mir den Hut auf und der Hut ist der Rollenförderer und bin deswegen auf dem identischen Fahrzeug, im Prinzip mit demselben Fahrzeug, eine Produkterweiterung für KLT-Transport.
Okay, und selbst wenn er den Hut auf hat, kann er trotzdem eine Palette anhängen?
Genau.
Okay, dadurch gewinnt ihr an Flexibilität.
Ganz genau.
Okay, ich glaube, die Anzahl der KLTs, die wir dann transportieren müssten, die wäre eventuell zu hoch, weil ich stelle mir das so vor, dass wir die stapeln auf einer Europalette, die halt mit Rollen ist, also ja, zum ist Anhängen. Mhm. Und da schätze ich, ist die Anzahl der KLTs dann zu hoch, wobei ich natürlich grundsätzlich kein Freund bin vom Aufstapeln und Bulk sammeln und dann gesammelt rüberfahren. Aber es ist auf jeden Fall eine Option. Und also in dem Fall, ich versuche auf der
Logimat. Schaust du auf der Logimat an, lass dich überraschen. Das kommt aus einem tatsächlichen Kundenanwendungsfall. Also dahinter ist ein realistischer Anwendungsfall, über den man noch nichts sagen kann, der dann live geht. Aber das war genau das Thema vom Kunden. Auf der einen Seite will er Paletten transportieren, auf der anderen Seite hat er zwei oder drei KLT-Kleinteile, die er da macht doch eine Lösung und die stellen wir vor, schaut sich's an.
Okay, also in dem Fall guck ich mir auf jeden Fall an. Und von meiner Seite aus, Zusammenfassung ist, spannendes Konzept, definitiv über dem, sag ich mal, Alter eines klassischen Startups raus. 30 Roboter im Einsatz, 120.000 Euro kostet einer. Wenn ich wirklich hier so eine große Halle baue, bräuchte ich eventuell zwei. Ampelsteuerung, Torsteuerung, kein Problem. Ja, gibt es eigentlich viele, viele Argumente, warum ich mir das im Detail nochmal anschauen muss.
Absolut. Und alle, die sich jetzt begeistert rein, besucht ihr auf der Logimat oder auf einer der anderen Messe, Hannover ist die nächste Messe, dann könnt ihr euch das Produkt live anschauen. Ich bin auch vor Ort.
Okay, super. Dann Helmut, vielen Dank.
Max, ich sag danke, super spannend.
Gut, bis dann, danke, ciao.
Super, danke.